Hallo und herzlich willkommen zu 331, drei Frauen, drei Religionen, ein Thema. Dein Lieblingspodcast vom House of One, der interreligiöse Podcast. Nee, Podcast haben wir gar nicht mehr. Ihr könnt uns jetzt auch sehen, wie ihr seht. Vom Podcast hin zum Videocast mit Folge 100. Unser kleines Geschenk an uns und an euch. Willkommen! Und bevor wir euch mitnehmen zur 100. Folge, wollen wir uns einmal bedanken für die Förderung vom Senat für Kultur und gesellschaftlichen Zusammenhalt und wollen aufmerksam machen auf unsere Spendenkampagne. Wir suchen 100 Menschen, die 100 Euro spenden zu unserer 100. Folge, damit wir noch viele, viele weitere Folgen mit diesem wunderschönen und sehr wichtigen, wie ich finde, interreligiösen Podcast und jetzt Videocast machen können. Alle Infos zur Spendenkampagne und zu unseren Förderungen findet ihr in den Shownotes. Und wie schön, dass wir hier in unserem neuen Studio sitzen, im Studio von Roger Paletti. Eben haben wir noch gestrichen und jetzt sitzen wir schon im halbfertigen Studio. Aber wir wollen jetzt tatsächlich mal genauer in unser Thema einsteigen. Also, wir nehmen euch mit in einen Deep Dive zum Thema Bauen in unseren Religionsgemeinschaften und Heiligen Schriften. Herzlich willkommen in unserem halbfertigen neuen Studio. Ich hoffe, es gefällt euch.
Ja, sehr.
Ja, total. Ich meine, wir haben die Wand super gestrichen.
Noch nicht zu Ende.
Fertig. Nein.
Aber das muss so.
Ist doch toll, oder? Mit dem Rahmen.
Und eigentlich passt das tatsächlich auch gut zu unserem Thema, denn Bauen ist ja ein Prozess. Und wir nehmen uns einfach ein bisschen Zeit dafür. Wir wollen gar nicht gleich am Anfang alles fertig haben und es perfekt haben. Wir gehen das gemeinsam als Dreierteam an. Ganz ähnlich wie das große Projekt des House of One, das gemeinsame Bauen, das dauert dort schon einige Jahre und bei uns hoffentlich nicht, aber wir wollen uns einfach ein bisschen Zeit lassen, denn das gemeinsame Bauen verbindet ja auch.
Absolut.
Lasst uns einsteigen ins Thema Bauen. Vielleicht ist es gar kein Thema, was ihr zuerst auf dem Schirm habt, aber es umfasst tatsächlich ziemlich viele Bereiche, Geschichten, Personen in den Heiligen Schriften, vor allem in der Bibel, im Ersten und Zweiten Testament. Wie ist es bei euch zum Thema Bauen? Gibt es da Geschichten, Personen, Verse, die sich mit dem Thema auseinandersetzen?
Ja, und zwar, wenn wir Bauen sagen, dann gibt es ja sehr viele Formen. Man kann ein Haus bauen, man kann hier wie etwas gestalten. Aber bei Bauen habe ich etwas ganz Spezifisches im Kopf. Und zwar, es gab ein Volk, Semut hießen die, und die waren spezialisiert darauf, in die Bergen etwas zu bauen, also Häuser in den Bergen zu bauen. Und heutzutage ist es für uns vielleicht okay, kennen wir, weil wir vielleicht mal in, weiß ich nicht, Italien oder in anderen Ländern.
In Neapel ist es ja auch.
In Neapel, genau. Ja. Und damals war es aber eben nicht üblich. Das ist eben auch vor Christus alles noch, laut Koran. Und dieses Volk hatte sich, dadurch, dass sie so gut darin waren, haben die damit sich gepriesen. Sie meinten, ja, das machen wir ganz toll und hatten eben diese Hochmut, weil sie eben etwas Tolles und Neues erschaffen, bisschen schwierig als Wort für mich, aber kreiert haben, sage ich jetzt einfach mal. Und ihnen wurde eben immer abgeraten, dass sie bescheiden sein sollen. Und dieses Volk hat aber eben durch dieses Bauen tatsächlich sich vielleicht als Schöpfer auch von den Werken, die sie mit menschlicher Hand quasi gemacht haben, zum Schöpfer ernannt, und das war dann eben problematisch. Also hier möchte ich nur kurz betonen, Bauen ist für mich dann tatsächlich auch trotzdem, auch wenn ich das mit Händen mache, auch wenn wir jetzt hier diesen Raum gestaltet haben zusammen, dennoch immer im islamischen Kontext, Gott hat mir die Kraft gegeben, dass ich diese Handlung vollziehen konnte. Dass man da quasi den Schöpfer, der die eigentlich baut, sag ich mal, nicht vergisst im Hintergrund.
Weil einer der Namen für Allah ist Schöpfer oder genau. Auch Erbauer?
Genau. Erbauer müsste ich nochmal schauen, aber Schöpfer auf jeden Fall.
Ja. Und die Geschichte, also von dem Volk, was du gerade geschrieben hast, die steht so im Koran.
Genau. Und zwar zu dem Propheten Salih, war dieser Volk eben zugewiesen. Da gab es noch andere weitere Erzählungen, die jetzt mit Bauen weniger zu tun hatten. Deswegen überspringe ich das mal, aber es war halt quasi dann ein Volk, was eben die Eitelkeit eben kam einfach mit und davon wird eben abgeraten. Egal, was man baut, auch wenn es klein ist oder auch pompös ist, du sollst trotzdem bescheiden sein. So.
Rebecca, wir teilen uns einen Teil unserer heiligen Schriften. Es gibt die Geschichten von der Arche Noah, Turmbau zu Babel im Ersten Testament oder in der Tora. Wie ist das aus jüdischer Perspektive? Spielt das Bauen eine Rolle?
Ja, also auf jeden Fall. Ich habe tatsächlich auch, als Kybra gerade geredet habe, habe ich an den Turmbau von Babel gedacht, weil da ist ja auch die Problematik in der Geschichte sozusagen oder die Moral, dass halt die Leute vergessen, dass sie irgendwie bodenständig bleiben sollen und irgendwie humble, weil sie ja diesen Turm bauen, der höher ist, weil sie denken, dass sie dann Gott erreichen können.
Ja. Humble? Bescheiden?
Bescheiden, ja, genau, danke. Manchmal mein Ding.
Ja, ich
all over the place, mein Sprach, wie auch immer, Wurwa. Was ja auch gut zum Turmbau von Babel passt, Wurwa.
Stimmt.
Zur Absicht, okay. Anyway, kommen wir kurz zurück. Da habe ich dran gedacht. Dann habe ich habe gar nicht an die Arche Noah gedacht, witzigerweise. Ich weiß nicht, warum. Mhm. Und dann gibt es in der Tora ja endlos lange Kapitel, wie beschrieben wird, dass der Mishkan, das Stiftzelt, gebaut wird. Und man kann total viel daraus ziehen, auch spirituell. Aber ich weiß, dass es für mich immer manchmal so sehr zäh ist, dann da zum Beispiel eine Drascha rüber zu schreiben, also eine Predigt sozusagen, eine Auslegung über diese Kapitel, wo es die ganze Zeit nur geht, okay, und dieser Leuchter, der eine Arm vom Leuchter ist 4 Ellen lang und das ist so sehr spezifisch. Daran habe ich gedacht. Und ich habe eine witzige Geschichte mitgebracht, tatsächlich. Und zwar in Sukkah 23a, also wir sind im Talmud, 23a bis B, glaube ich, besprechen die Weisen, die Rabbiner, wie eine Sukkah auszusehen hat. Und das Sukkah, für alle Leute, die jetzt vielleicht nichts mit dem Begriff anfangen können, dann würde man Laubhütte sagen. Und es gibt ja dieses Laubhüttenfest, was auch mit dem Auszug aus Ägypten zu tun hat. Genau. Und dann beschreiben sie da ganz spezifisch, okay, wie hoch muss das sein? Und das Sach, das ist das Dach davon, hat so ganz bestimmte Sachen, die das irgendwie, um die Sukkah wirklich bauen zu können, musst du, wenn du hochguckst, die Sterne sehen können und solche Sachen. Das ist ganz akribisch. Und auf einmal sind sie so, ja, und was wäre eigentlich, wenn ich ein Tier nehmen würde, als eine Wand von der Sukkah? Also, weil die Sukkah muss 3 Wände haben.
Und das Tier darf nicht weglaufen.
Genau, und dann reden sie die ganze Zeit über diese Tiere. Und davor wurde, glaube ich, auch dann schon besprochen, okay, könnte es auf einem Kamel gebaut werden, meine Sukkah? Und dann sagen die einen so, ja, tatsächlich, weil ich darf ja an Schabbat und auch an den Feiertagen ein Tier reiten. Und deswegen dürfte es auf einem Tier theoretisch sein. Und dann kommt halt dieses Tierthema wieder auf mit der Wand. Und irgendwann reden sie darüber, ob man einen Elefanten benutzt.
Ja. Yeah.
Als eine Wand von der Sukkah. Und sind dann so, ja, also einer sagt so, ja, voll. Und der andere so, nee, eigentlich nicht. Und dann sind sie so, okay, warum denn eigentlich nicht? Und dann ist es so, okay, was passiert denn, wenn der Elefant stirbt, während die Sukkah ist? Ist dann die Wand noch groß genug? Oder wird die Sukkah dann halten? Weil das Wichtige ist auch, dass die Sukkah wirklich stabil ist. Und dann sind sie, ja, und was ist, wenn, vielleicht ist es, dass der Elefant wegrennt? Und dann sind sie, nein, und wir könnten den Elefanten ja befestigen. Und ich finde es einfach so typisch für den Talmud. Und es hört sich irgendwie vielleicht albern für Leute an, aber ich liebe das, dass so die bizarrsten Szenarien durchgekaut werden, intellektuell mit einer Ernsthaftigkeit. Ja, und ich liebe das.
Mhm.
Das
toll.
Ja.
Finde ich also fantastisch. Danke für die Erzählung.
Mitbringen und das Studium.
Ja, du hast das Stichwort gerade gegeben. Ihr seht das jetzt nicht da draußen, aber hinter der Kamera ist gerade unser, nennen wir ihn mal, kleiner Studiohund aufgetaucht. Und darüber freuen wir uns sehr. Da bist du ja.
Ein Star. Ja. Unser lieber. Aber auch total witzig, dass man überhaupt damit rechnet, dass ein Elefant stehend da bleiben.
Ja, genau, deswegen sind sie so, ja, aber wir können den ja befestigen, den Elefanten, und dann rennt der vielleicht doch nicht weg. Also es ist schon super witzig.
Ich habe auch eine kleine Geschichte mitgebracht und ich dachte, ich lese euch die mal vor. Und zwar aus der Bibel in gerechter Sprache. Ja, die stelle ich euch dann nochmal zur anderen Zeitpunkt ein bisschen genauer vor. Aber es gibt ziemlich viele Verse oder Texte, in denen irgendwie die Symbolik des Bauens oder ja metaphorisch das Bauen aufgegriffen wird. Und jetzt lese ich euch ein kleines Gleichnis vor. Ja, aus dem Matthäus-Evangelium. Ihr dürft euch jetzt entspannen und die Augen schließen, wenn ihr wollt. Alle. Nein. Alle, die nun meine Worte hören und entsprechend handeln, werden einer klugen Frau, einem vernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Felsen bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und überfallen dieses Haus und es stürzt nicht ein, denn es ist auf Felsen gegründet. Alle, die nun meine Worte hören und sie nicht befolgen, werden einer unvernünftigen Frau, einem unvernünftigen Mann ähnlich sein, die ihr Haus auf Sand bauten. Und Regen fällt herab, es kommen reißende Flüsse, Stürme wehen und prallen an dieses Haus und es stürzt ein. Und so weiter. Daher kommt übrigens interessanterweise dieses Sprichwort auf Sand bauen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört oder auch selber verwendet. Und das ist zurückzuführen unter anderem auf dieses Gleichnis, was Jesus seinen JüngerInnen erzählt hat. Also das Bauen spielt auch in der Bibel, im Zweiten Testament eine Rolle. Wie das jetzt zum Beispiel hier in dem Gleichnis vorkommt, wird zum Beispiel das Bauen auf einem festen Grund, auf Stein, als vernünftiger angesehen als auf Sand. Und damit wird eben verdeutlicht, dass die Person, die eben den Worten Jesu folgt, auf Stein baut. Und wenn man die Worte nur hört und sie nicht ernst nimmt und diesen Worten nicht folgt, dann baut man eben auf Sand und hat keinen festen Grund. Also Wasser kann kommen, Regen oder Fluten, Stürme können kommen und das Haus fällt zusammen. Und das nimmt Jesus als Symbolik oder als Metapher, um die Nachfolge und den gerechten Glauben zu verdeutlichen. Und was ich spannend finde, dass Jesus selber als Eckstein bezeichnet wird. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt. Also so steht es zum Beispiel im Zweiten Testament, Jesus ist der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Menschen stoßen sich an ihm, weil sie seinem Wort nicht gehorchten. Oder es wird auch, die Gläubigen werden oder Christinnen werden auch als lebendige Steine zum Beispiel bezeichnet. Und Jesus zum Beispiel als Fundament. Vielleicht habt ihr auch schon mal von Simon Petrus gehört, auch Kephas, der den Namen auch Kephas bekommen hat. Und mit ihm, das bedeutet, ich kann ja immer Rebecca fragen, ich habe ja selber kein Hebräisch gelernt, aber Rebecca weiß ja Bescheid, es müsste Stein oder Fels heißen.
Stein kenne ich eigentlich als Evan eher, aber es gibt ja manchmal mehrere Bezeichnungen für Sachen. Sag nochmal das Wort, bitte. Kever.
Kephas? Kephas?
Also ich kenne Kever als Grabstein zum Beispiel auch oder Baustein. Deswegen vielleicht kommt es dann daher herzuleiten.
Das könnte sein. Also so meiner Recherche nach soll das Stein bedeuten, beziehungsweise Fels. Und Jesus spricht zu Petrus und gibt ihm auch den Namen Kephas oder Kephas. Du bist Petrus und auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Und das ist die Verbindung zum Beispiel zum Vatikan, zum Petersdom, der auf dem Grab Petri errichtet sein soll. Und Petrus wird quasi als Felsen, als Stein, als Baugrund interpretiert oder gedacht oder gesehen, auf dem die Kirche nicht nur als Gebäude, sondern auch als Gemeinschaft errichtet wird. Und interessanterweise, finde ich, kommt da auch noch hinzu, dass Gott auch aus christlicher Perspektive als Bauherrin oder eben natürlich auch als Schöpferin, über diesen Schöpfungsaspekt haben wir oft schon gesprochen, aber vor allem auch als Gestalterin, als Architekt oder als Bauherr bezeichnet wird. Und unterschiedliche Menschen zum Beispiel einsetzt, die unterschiedlichen Gewerke dann repräsentieren. Und Menschen, diese Gemeinde dann zum Beispiel als lebendige Steine bezeichnet, die das dann füllen. Das finde ich einen sehr spannenden Gedanken. Und so wird auch Gemeinschaft oft als Haus gedacht oder auch gelebt.
Ja, vor allem die Sache mit dem Eckstein finde ich auch ganz interessant. Ich meine, das ist ja meistens so ein ganz ausschlaggebender, wichtiger Stein. Wenn man den rausnimmt, dann krass alles zusammen.
Genau.
Und auf festem Boden sein, auf etwas aufbauen. Auch bei Argumenten ist es ja auch wichtig, dass man irgendwie, weiß ich nicht, man hat eine Grundlage, auf die man aufbaut und argumentiert. Und so sehe ich das auch, also da kann ich voll was mit anfangen, dass man quasi da die Fundamente und auf nicht auf Sand, sondern auf Boden baut. Und doch. Und ich habe auch tatsächlich auch noch, wenn es um Bauen geht, gibt es bei uns auch die Erzählung, wo ich glaube, das hatte ich mal an einer anderen Stelle gesagt, wo Abraham Hagar und Ismael in der Wüste gelassen hat. Und Jahre später, als Ismael dann etwas größer wurde, ist Abraham zurückgekommen und er hatte den Auftrag quasi mit seinem Sohn zusammen die Kerbe zu errichten. Die Kerbe in Mekka, die Pilgerstätte, genau, und dieser schwarze Würfel, sage ich jetzt mal. Und das gilt auch für, man sagt auch manchmal, das soll das erste Haus gewesen sein. Nicht, wo Abraham und Ismael das aufgebaut hat, sondern da stand schon mal was in Jahre dann eben wieder zerstört worden ist, etc. Und deswegen war es auch wichtig, das war so eine göttlicher Auftrag, dass er das mit seinem Sohn zusammen aufbaut. Mhm. Also da ist, finde ich, auch nochmal genauer hinzuschauen mit sich selber ans Zeug legen, auch etwas tun, damit was in die Gänge kommt und nicht jemanden nur beauftragen. Natürlich, ich meine, heutzutage, wenn die Person das selber nicht so kann, dann natürlich finde ich wichtig, das an die Fachperson ranzulassen, aber selber auch etwas zu leisten. Mhm. Und genau, weil da hatten wir ja auch vorhin auch selber gesehen, allein beim eigenen Streichen, man verbindet was und dann ist es so, oh ja, das ist die Wand, die wir mal zusammen gestrichen haben. Mhm. Das macht was, glaube ich, ja.
Ich habe noch mal ganz kurz hier, weil mich lässt sowas ja dann nicht los, dem Fels. Ich habe das mal kurz hier recherchiert. Und zwar ist es aramäisch.
Ah.
Und es ist Kaf, Aleph, Pei, Aleph, Kaffa. Und genau,
ja.
Jetzt bin ich dem auf die Schliche gekommen.
Und vielleicht für unsere ZuhörerInnen und Zuschauenden, aramäisch ist die Sprache, die Jesus selber gesprochen haben soll und ist eine verbreitete Sprache zur Zeit Jesu gewesen.
Das ist so, aber eine... Genau, die Sprache, die als Verwaltungssprache benutzt wird.
Genau.
Und es sind ja große Reiche gewesen, die da verbunden wurden. Und da wurde dann als Verwaltungssprache meistens aramäisch gesprochen.
Und mir kam noch der Gedanke, was sagt das eigentlich über uns aus, dass ich mit ausgedrucktem Papier hier sitze, Rebecca mit WLAN verbunden an dem Laptop und Kübra hat alles in dem Kopf gespeichert?
Ja, ich habe auch meine Handschrift, aber ich im Kübra. Drei Worte stehen da drauf.
Das sind keine nur vielleicht zum Plätze. Maximal.
Ja. Danke, dass ihr so gut für mich denkt, aber vielleicht über den Mann weiß nie.
Lasst uns nochmal zum Haus selber gehen. Was ich persönlich ganz spannend finde, und vielleicht könntet ihr auch nochmal dazu berichten, wie sahen Häuser eigentlich zur Zeit Jesu aus? Finde ich ein super spannendes Thema, was ich sehr gerne im Unterricht, im Religionsunterricht zum Beispiel mit SchülerInnen besprochen habe. Denn ich finde das einen total wichtigen Aspekt, um sich überhaupt in die Umwelt, in die Lebenswelt der Menschen zu der Zeit hineinzudenken. Wie sahen die Städte aus oder die Dörfer oder das Land selber? Und ich finde, man kann da fantastisch arbeiten mit irgendwie Gerüchen und Temperatur, mit Pflanzen und Tieren. Aber ganz besonders finde ich, gerade zu unserem Thema Bauen heute, wie sahen denn die Häuser zur Zeit Jesu aus? Und sie sahen auf jeden Fall ganz anders aus als die Häuser, in denen wir heute leben. Mhm. Wisst ihr, wie die ausgesehen haben? Habt ihr?
Diesen Jerusalemstein. Mhm. Das ist so ein hell-beiger Stein.
Mhm.
Und man sieht ja in der Altstadt, ist wahrscheinlich nicht aus der Zeit explizit alles ungefähr, aber so stelle ich mir das halt vor. Also was man vielleicht so als westeuropäisch, mitteleuropäische Person als so mediterraner Baustil beschreiben würde, aus Stein.
Mhm. Gelber Stein erinnert mich natürlich auch
Kasuchmann.
Ah. Aber
also ein bisschen mehr.
Oh, wir sollten mal ein Modell mitbringen.
Also es gibt sicherlich verschiedene Materialien und Stoffe, aber wenn ich richtig informiert bin, waren es auf jeden Fall Häuser aus Lehm, dass Lehm als Grund, als Baustoff verwendet wurde. Und sie sahen vor allem, sie hatten Flachdächer, keine Schrägdächer, wie das auch heute immer noch verbreitet ist, waren tatsächlich in der Regel meistens nur ein Raum. Also man ist hineingekommen und es war eher ein quadratischer Raum mit sehr, sehr kleinen Fenstern. Und dann stelle ich mir die Frage, was glaubt ihr denn? Warum waren das nur ganz kleine Fenster? Und warum waren die vielleicht auch gar nicht, oder warum waren die auch nicht verglast? Das kam ja auch alles erst viel später. Das könnt ihr euch sicherlich denken, weil es einfach super heiß war und je kleiner die Fenster sind, desto kühler kann es in den Häusern bleiben. Und meistens gab es noch eine kleine Absenke mit einem Bereich, der nur für die Tiere war. Die Menschen lebten mit den Tieren in einem Raum, passend dazu. Fiona heute bei uns und wohnt hier mit uns in diesem Raum und hat es sich hier richtig gemütlich gemacht auf dem Teppich. Aber Teppiche, so hat es dann nicht gegeben, sondern eigentlich war es in der Lehmboden und Menschen haben auf Matten geschlafen. Die haben sie sich eingerollt und zum Abend hin ausgerollt und viele haben tatsächlich auf dem Dach geschlafen. Mhm. Also das Dach war tatsächlich für viele dann der Ort zum Schlafen und vorbereitet, gelagert, gelebt, gewirtschaftet, das fand alles in einem Raum im Haus statt.
Und dazu muss man natürlich auch sagen, kleine Fenster, auch keine Elektrizität, mhm. also auch dunkel. Und da waren auch die Schlafzeiten, glaube ich, dann schon so je nach Sonne wahrscheinlich so. Ist es jetzt dunkel?
Obwohl Öllampen hat es ja tatsächlich schon gegeben.
Okay, das stimmt.
Das ist eigentlich eine ganz gute Überleitung zum Haus auch von. Mhm. Denn ich habe ja gesagt, die wurden zum größten Teil aus Lehm zusammengebaut oder errichtet. Und gebrannter Lehm, also Ziegel, ist übrigens auch der Baustoff, der für das Haus auf Bonn verwendet wird. Denn so wurde lange darüber nachgedacht, welcher Baustoff überhaupt verwendet werden könnte. Und dann hat man sich dafür entschieden, den Baustoff zu nehmen, den wirklich sehr viele Sakralbauten weltweit verwenden. Und das ist gebrannte Erde. Und genau aus diesem Baustoff wird das Haus auf Bonn errichtet.
Wir sind sehr gespannt und warten natürlich darauf. Und wenn das Haus mal steht, dann können wir ja auch da drin mal uns aufnehmen. Ja.
Ja, genau.
Wenn die Akustik es zulässt.
Und wir reden da so schnell drüber hinweg und sagen, ja, das wird gebaut und das wird ganz toll, aber da steckt richtig viel Arbeit dahinter. Wir haben jetzt hier ein paar Minuten irgendwie die Wand gestrichen und machen nachher noch weiter. Und zur nächsten Folge und zur übernächsten Folge wird es immer ein bisschen mehr werden. Aber das House of One ist ein Projekt über Jahre. Mhm. Und die Menschen, die Architektinnen und die Gemeinden, die muslimische, jüdische, christliche Gemeinde, die Menschen, die einfach dabei sind, Teil des Teams, die denken seit Jahren darüber nach. Also es wurde lange darüber nachgedacht, wird ein Brunnen errichtet, muss es eine Küche geben, wird es Emporen geben. Das sind irgendwie viele Themen, die zusammen bearbeitet und besprochen werden mussten. Wie verhalten die sich zueinander, die Räume? Gibt es einen vierten Raum? Ja, den gibt es. Das haben wir auch schon oft beschrieben. Und das sagen wir so schnell, aber eigentlich steckt da ziemlich viel Arbeit dahinter.
Und ich finde, es gibt auch, oder es sollte nicht unbedingt ein zu Ende gebaut haben geben. Ich meine, Bauen ist ein Prozess, was ja eigentlich immer fortführt. Wird. Das kenne ich von meiner eigenen Wohnung. Okay, ich habe es renoviert, Wände waren gestrichen, alles war fertig, aber dann hat es angefangen mit Möbelisieren.
Hä? Einrichten.
Mobilisieren ist was anderes.
Ja.
Möbelisieren ist so ein...
Können wir erschaffen.
Ein Riegel gebracht.
Okay.
Einrichten, aber auch dann passt die Deko irgendwie irgendwann mal nicht mehr so ganz, wie man sich's irgendwie vorstellt. Also das Bauen geht irgendwie immer weiter und soll auch. Und ich finde, das ist auch das Tolle, dass man auch immer Räume umgestalten kann. Und so wird's wahrscheinlich auch hier sein, würde ich mal sagen.
Obwohl ich gerade bei so Sakralgebäuden oder bei religiösen Gebäuden oft das Gefühl habe, dass das nicht passiert.
Ja,
das ist, also, und es hat ja auch eine Wichtigkeit, bestimmte Traditionen irgendwie aufrechtzuerhalten oder eine Geschichte abzubilden in den Räumlichkeiten und macht ja auch einen ganz anderen Eindruck. Aber ab und an, wenn ich in so bestimmte Gebäude gehe und du dann versuchst, die zum Beispiel für einen Gottesdienst zu nutzen oder so, entspricht es vielleicht dann der Art und Weise, wie man Gottesdienst vor hunderten Jahren geführt hat. Aber heutzutage dann zum Beispiel mit der Akustik oder wie ich sprechen muss, um diesen Raum aufzufüllen und so, stellt dann ja dann schon irgendwie vor, bestimmten Herausforderungen und ist wahrscheinlich nicht mehr ganz so zeitgemäß.
Mhm. Ich bin als Pfarrerin ja nicht nur Pfarrerin, sondern ich bin tatsächlich auch Bauherrin. Witzigerweise gibt es 3 Bauprojekte, mit denen ich zurzeit beschäftigt bin. Also es wird eine neue Kita gebaut, die Kirche wird saniert und unser Pfarr- bzw. Gemeindehaus wird gebaut. Das heißt, ich habe zwangsläufig in meinem Beruf auch mit dem Bauen zu tun und es geht darum, Förderanträge zu schreiben, die mit den einzelnen Gewerken in Kontakt zu sein und diesen Prozess eben auch zu begleiten und nicht nur eben die Baustelle, sondern die ganze Gemeinde mitzunehmen. Was bedeutet das auch, wenn sich so ein Ort, so ein Gemeindeort, so ein religiöser Ort auch verändert, entwickelt. Manche Dinge können wir nicht erhalten oder können sie noch nicht sanieren oder müssen was anders machen. Und du hast es gerade schon erwähnt, Rebecca, nicht alles können wir so machen, wie wir es gerne machen würden. Also ich habe sehr viele Ideen, ihr kennt mich ja mittlerweile schon, was ich alles mit dem Kirchraum machen könnte. Aber ich kann leider nicht alles machen, weil die Bänke stehen unter Denkmalschutz und ich kann die irgendwie nicht verrücken. Und deswegen macht das den Raum sehr sperrig. Also religiöse Räume haben nochmal eine ganz andere Herausforderung als vielleicht das eigene Zimmer oder die eigene Wohnung. Und es gibt einen tollen Begriff, den würde ich gerne nochmal rein nerden. Und zwar der Begriff heterotop. Häuser der Religion werden oft als Heterotope bezeichnet. Und das ist ein Begriff, der wurde von Foucault geprägt und bezeichnet diese Orte eben als andere Orte, die sich eben von den gewohnten sozialen, kulturellen Normen unterscheiden. Und zwar ganz bewusst unterscheidet. Es ist eben nicht das Wohnzimmer, die Synagoge oder die Moschee, sondern die Andersartigkeit ist ganz bewusst gestaltet, um Denkprozesse anzuregen, Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen. So ist es mit Kirchen, so ist es auch mit dem House of One. Deswegen sind es so, also sind sie ganz bewusst schon von außen zu unterscheiden, also von Wohnhäusern zum Beispiel zu unterscheiden.
Was da zum Beispiel aber interessant ist, vor allen Dingen in Deutschland oder in Berlin, Synagogen erkennst du eigentlich nicht, weil sie eben hinten gelagert werden, aus Sicherheitsgründen zum Beispiel. Und das finde ich halt auch zum Beispiel spannend, wie viel Sichtbarkeit darf ich haben für religiöse Gebäude und wie viel nicht. Zum Beispiel so Moscheen. Es gibt abertausende Moscheen in Berlin, was ja auch gut ist, aber die wenigsten sind irgendwie sichtbar. Das finde ich auch sehr spannend.
Ja, und dann gibt es aber so Tabakfabrik in Dresden, was genau ausschaut, sogar mit einer Minarette wie eine Moschee, aber keine Moschee ist. Oder in Potsdam gibt es auch so ein Werk.
Ein Bau.
Ein Bau. Also man könnte meinen, es ist eine Moschee, weil es exakt ausschaut wie eine Moschee, aber es ist keine Moschee. Also ja, wie viel Sichtbarkeit ist für wen erlaubt und wann erlaubt? Und aber ich sehe auch ganz kurz noch zu dem Gedanken von vorhin, natürlich Sakralgebäude oder eben Gotteshäuser innen drin, die, also Moschee, da kann man nicht unbedingt etwas jetzt irgendwie nach ein paar Jahren ändern, weil die Gebetsrichtung ist ja auch entscheidend. Da hat man dann eben die Gebetsrichtung. Ich kann jetzt nicht dann sagen, okay, die Gebetsrichtung, ich müsste ja das ganze komplette Gebäude irgendwie, geht ja nicht, Quatsch. Aber was ich gemerkt habe, ist, je nach Kultur, dass die Moscheen anders ausschauen, die Bauten anders sind. Also es ist eine ganz andere Sache, wie wenn ich jetzt in Deutschland eine Moschee habe, als ich war jetzt kürzlich in Bosnien, da ist es ganz anders. Oder in House of One wird es natürlich auch wieder anders sein. Oder in anderen muslimischen Ländern. Und da finde ich dann schon ganz spannend, wie Kulturen mit Bauten auch umgehen.
Mhm.
Aber das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema.
Ja, und ich würde tatsächlich sagen, wir sind schon so langsam am Ende unserer Folge. Wir haben über das Bauen gesprochen, wir haben zusammen die Wand hier gestrichen, haben euch mitgenommen in unsere ganz persönlichen Assoziationen und Geschichten und Erinnerungen an das Bauen, an das Renovieren, haben euch einen kleinen Einblick gegeben in unsere heiligen Schriften, wie das Bauen dort vorkommt. Man kann natürlich noch eine Menge mehr erzählen, aber der Anspruch unseres Podcasts ist ja, also jetzt natürlich mit Bild, dass wir euch kleine Einblicke geben, Aspekte aufzeigen, euch immer wieder was Kurzes vorstellen, um eure Eindrücke oder Gedanken, Dimensionen irgendwie zu weiten und euch vielleicht so anzuregen, dann nochmal hinterher nachzuschauen. Oder wenn ihr eine ganz dringende Frage habt und ihr findet einfach nichts, weil auch Wikipedia ist fehlerhaft und nicht vollständig.
Dann benutzt nicht ChatGPT, weil ChatGPT erzählt richtig viel Schwachsinn über religiöses.
Deswegen schreibt und lieber uns.
Genau.
Und vor allem Rebecca und Kübra. Und manchmal auch mich. Ihr dürft uns auf jeden Fall anschreiben und Fragen stellen, wenn ihr Fragen habt, zu unseren Religionsgemeinschaften, zu den Heiligen Schriften, zu unserem Podcast generell. Oder auch wenn ihr Rückmeldungen habt, an der Farbe werden wir nichts ändern und am Studio, also mit dem Stil, müsst ihr zurechtkommen, das müsst ihr einfach so hinnehmen. Aber
wenn ihr
inhaltlich
habt, Ideen, würde ich schon annehmen. Keine Deko-Ideen oder so.
Ja, genau. Ihr dürft auch uns auch gerne was zuschicken, wenn ihr wollt, was wir hier, was wir schaffen können. Wir essen, also ich mag sehr gerne Schokolade, nur so nebenbei erwähnt. Aber, also, eigentlich wollte ich zur Mailadresse kommen. Wir haben so eine
Tradition.
Kibra hört aber Mailadresse
gar nicht mehr.
Ich habe es natürlich im Kopf. 331 Podcast at host-off-one.org.
Ich hatte jetzt Angst, dass ich es falsch sage, weil ich also mit null Bescheidenheit herangegangen bin.
Und natürlich nicht zu vergessen, unsere Spendenkampagne zur 100. Folge. Wir brauchen 100 Leute, die 100 Euro spenden, damit unser Podcast noch lange, lange weitergehen kann. Also spendet fleißig, wir würden uns riesig darüber freuen. Alle Infos zu den Bibelstellen, zu allem, was wir genannt oder gesagt haben und auch den Link zur Spendenkampagne findet ihr in unseren Shownotes. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid, dass ihr diese 100. Folge heute mit uns gefeiert habt und durchstanden habt und wir freuen uns auf 100 weitere Folgen mit euch. Bis bald.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.